Liebe Gemeinde, Geschwister, ich grüße euch herzlich an diesem Abend. Ich freue mich sehr, euch zu sehen, alle Gäste, auch die, die vielleicht live von zu Hause mitschauen. Seid herzlich gegrüßt zu dieser Abendstunde. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich war am Wochenende in der Schweiz, ihr habt dafür gebetet und der Herr hat alles gut geführt. Wir sind gut angekommen und wieder heil zurückgekommen und wir durften gesegnet werden und hoffentlich auch ein Segen sein für andere. Und so freue ich mich, dass wir jetzt wieder gemeinsam in Gottes Wort schauen dürfen, heute Abend in die Offenbarung. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir die Offenbarung Jesu Christi aufzuschlagen. Wir wollen heute die Verse 7 bis 14 aus dem 17. Kapitel gemeinsam studieren. Offenbarung Kapitel 17, die Verse 7 bis 14, lasst uns sie gemeinsam lesen und dann beten. Wir befinden uns hier in dem Kontext der Geschichte und des Gerichtes über Babylon und dann heißt es hier ab Vers 7, und der Engel sprach zu mir, warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du sahst, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Und die, die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht in dem Buch des Lebens geschrieben sind von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige. 5 von ihnen sind gefallen. Der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, er ist auch ein Achter und ist von den 7 und geht ins Verderben. Und die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, aber sie empfangen Gewalt wie Könige für eine Stunde mit dem Tier. Diese haben ein Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist Herr der Herren und König der Könige und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, du bist der König, der Könige und der Herr aller Herren und der Gott aller Götter. Wir beugen uns vor dir, der du sitzt auf hohem und erhabenem Thron. Du sitzt zu Rechten der Majestät in der Höhe und dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und alles, was im Himmel oder auf der Erde geschieht, geschieht unter deiner Herrschaft, unter deiner mächtigen Führung. Noch unser Leben, unsere Gemeinde, die Ereignisse auf dieser Erde, alles ist in deiner Hand. Und dafür danken wir dir für diesen Trost, den wir haben dürfen und dass wir in deiner und unter deiner Herrschaft leben dürfen als Christen. Und wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo Gerechtigkeit herrschen wird und wo du in alle Ewigkeit auf dem Thron sitzen wirst. Aber bis dahin leben wir auf dieser Erde unter korrupten Macht haben und wir möchten dich bitten, dass auch dieser Text heute dazu beitragen darf, dass wir mehr und mehr nach deiner Herrschaft verlangen, unter deiner Herrschaft leben und deine Herrschaft erbeten und herbeisehnen. Bitte öffne uns die Augen, dass wir auch diesen doch etwas komplexen Text recht verstehen und anwenden können. Amen. Ja, setzt euch gerne. Ich möchte zu Beginn dieser Bibelstunde eine Frage stellen, die ihr vielleicht laut oder auch nicht laut beantworten könnt, wie es euch beliebt. Aber was war die ursprüngliche Bedeutung des Menschen, als Gott ihn geschaffen hat? Denkt mal darüber nach. Was war die ursprüngliche Bedeutung des Menschen, als Gott ihn geschaffen hat, als Gott die Erde geschaffen hat und Adam und Eva in den Garten gesetzt hat? Gemeinschaft mit Gott. Wie bitte? In dem Ebenbild Gottes, genau. Das sind keine falschen Antworten. Aber ich meine doch, so wie ich den Text, wenn ich den Text recht verstehe, war der Grundgedanke Gottes, den Menschen in seinem Ebenbild zu schaffen, und er stellte den Menschen auf die Erde, damit der Mensch über die Schöpfung Gottes herrscht. Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild. Gott ist Schöpfer, Gott ist Herrscher über das ganze Universum, über alle Dinge. Und er schuf eine Erde und er schuf den Menschen in seinem Bild, damit der Mensch auf dieser Erde Gott repräsentieren sollte und in vollkommener Gerechtigkeit über diese Erde herrschen. Er sollte den Garten bebauen, bepflanzen, er sollte den Tieren Namen geben und all diese Dinge. Er sollte herrschen. Die Bestimmung des Menschen war es, in dem Ebenbild Gottes zu existieren und ihn zu repräsentieren. Nun, nach dem Sündenfall, als der Mensch gefallen ist, wurde das Ebenbild Gottes im Menschen verzerrt. Es wurde entstellt und der Mensch repräsentiert nicht mehr Gott in gewisser Weise. Aber der Mensch herrscht dennoch auf dieser Erde. Wir merken es, wir sehen es, Könige sind da, die Menschen herrschen und regieren. Aber nicht mehr, um Gott zu verherrlichen, nicht mehr, um den Namen Gottes groß zu machen, sondern um sich selbst einen Namen zu machen. Um sich selbst zu verherrlichen. Nun, die Bibel, aber auch die Geschichte zeigen uns deutlich, dass jede Herrschaft, jede menschliche Regierung keinen bleibenden Bestand haben kann. Kein Königreich hat lange Bestand gehabt und besteht lange. Es gibt nur ein einziges Königreich und einen einzigen Herrscher, dessen Königreich ewig ist und dessen Herrschaft eine ewige und gerechte ist. Und das ist das Königreich von Jesus Christus, wo er selbst der König und Herrscher ist. Und dieses Königreich ist aktuell kein sichtbares Königreich. Es ist ein geistliches Königreich. Aber jeder, der an ihn glaubt, jeder, der wiedergeboren wurde, der ist in dieses Königreich hineinversetzt worden und herrscht nun mit Christus. Und eines Tages wird dieses nicht sichtbare Reich sichtbar werden und Christus wird auf dieser Erde herrschen und wir mit ihm. Und das ist eines der Grundgedanken der Offenbarung. Das müssen wir verstehen. Eines der Grundgedanken der Offenbarung ist aufzuzeigen, dass wir auf ein ewiges Königreich warten, wo Christus herrschen wird und wo wir gemeinsam als Gläubige mit ihm herrschen werden. Unter anderem lesen wir das in Offenbarung Kapitel 5, Vers 10, wo es um die Erlösten geht und wo der Himmel Christus anbetet und sagt, und du hast sie unserem Gott zu einem Königtum und Priester gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Also wisst ihr, Gott hat seinen Sohn nicht nur deshalb auf diese Erde gesandt, um dich und mich von unseren Sünden zu erlösen, sondern Gott hat einen zweiten Adam geschaffen, einen besseren Adam, einen sündlosen Adam, damit dieser Adam, sein Sohn, einst über den neuen Himmel und über die neue Erde herrschen wird und das tun wird, was der erste Adam nicht tun konnte. Aber wir werden in Christus erneuert werden, um mit ihm gemeinsam zu herrschen. Nichtsdestotrotz haben wir in der Geschichte der Menschheit gesehen und sehen es aktuell auch noch, dass es Könige und Herrscher auf dieser Erde gibt, die gottlos sind und die nicht nach dem Prinzip herrschen, wie Gott es vorgesehen hat, sondern sie wollen sich selbst verherrlichen. Und das, wie wir des Öfteren in der Offenbarung gesehen haben, wird schlussendlich in dieser einen großen Herrschaft gipfeln, in dem letzten großen Weltreich Babylon, das antigöttliche Weltsystem, wo der Antichrist herrschen wird. Und in diesem antigöttlichen Weltreich wird sich der Antichrist öffentlich gegen Gott auflehnen und ihn lästern. Er wird die Gläubigen töten, und zwar global, und somit in gewisser Weise für sich die Herrschaft der Welt in Anspruch nehmen. Und dann wird Jesus kommen und ihn richten und sein Reich aufbauen. Und wir haben letzte Woche Teil 1 der Geschichte Babylons betrachtet, wo es um Babylon oder die Hure und das Tier ging. Und dort haben wir genau gesehen, dass Babylon, dieses letzte große Weltreich, die große Hure Babylon genannt wird. Wieso? Weil der Antichrist in Babylon oder unter Babylon regieren wird und alle anderen Nationen zu geistlicher Hurerei verleiten wird. Alle anderen Nationen von dem lebendigen Gott wegführen. Er wird Gott aus den Gedanken, aus den Gesprächen und sonst überall verbannen und eine Weltreligion aufbauen, die darauf aus ist, ihn anzubeten. Und aus diesen Gründen werden auch all diejenigen getötet werden, haben wir gesehen, die Christus anbeten, die Jesus nachfolgen. Und deswegen spricht Gott hier das Gericht über Babylon aus. Kapitel 17, Vers 1, dort sagt der Engel zu Johannes, ich will dir das Urteil über die große Hure zeigen. Ich will dir zeigen, welche Macht sie hat und welchen Einfluss sie haben wird, aber ich will dir zeigen, dass diese Hure gerichtet ist. Sie steht unter Gottes Urteil. Und es war ein Geheimnis für Johannes. Wir lesen in Vers 6 am Ende. Und ich verwunderte mich, als ich sie sah, also diese Hure, mit großer Verwunderung. Und dann lesen wir in Vers 7. Und der Engel sprach zu mir, warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, dass sie 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Also nun will der Engel etwas mehr Licht in die Dunkelheit bringen, etwas mehr Verständnis dem Johannes geben, was es genau mit der Hure auf sich hat, was es genau mit dem Tier auf sich hat, das diese Hure trägt. Und Gott ist überaus gnädig, dass er uns das Geheimnis öffnen will und offenbaren will. Es ist ein Akt der Gnade Gottes. Wir müssen nicht alles wissen und Gott müsste auch nicht so weit gehen, um uns zu offenbaren, was genau es mit diesem Geheimnis auf sich hat. Aber es ist ein Akt der Gnade Gottes. Er will seiner Gemeinde zeigen, worauf sie achten sollen in der Zukunft. Und was hier sehr deutlich aus dem Text hervorkommt, den wir heute gelesen haben und studieren wollen, ist, dass dieser zukünftige König und dieses zukünftige Reich des Antichristen keinen Bestand haben wird. Das ist, was der Heilige Geist durch diesen Text meiner Ansicht nach der Gemeinde Jesu Christi deutlich machen will. Das zukünftige Reich hat keinen Bestand. Wir lesen von den Versen 7 bis 14 immer wieder, in Vers 8 zum Beispiel heißt es, das Tier wird ins Verderben gehen. In Vers 10 heißt es, das Tier muss eine kurze Zeit bleiben. Vers 11, das Tier geht ins Verderben. Vers 12, die 10 Könige empfangen Gewalt für eine Stunde, nicht für die Ewigkeit. Vers 14, das Lamm wird sie überwinden. Durchgängig durch diesen Text merken wir, dieses künftige Reich, liebe Gemeinde, will Gott sagen, wird vergehen. Es wird aufsteigen und es wird grausam sein und laut dem Propheten Daniel und laut Jesus wird es eine Zeit sein, wie sie noch nie zuvor auf dieser Erde gewesen ist. Es wird schwer sein, aber es wird keinen Bestand haben. Und das soll uns als Gemeinde heute trösten und das soll die Christen, die dort in der Zukunft leben werden, ebenso trösten. Die Leiden und die Trübsal, die jetzt auf uns zukommen, die werden nur von kurzer Dauer sein. Und das Reich von unserem Herrn wird ewig sein. Und darauf sollen sich unsere Gedanken heute Abend auch richten. Der Text ist etwas schwer zu verstehen und ich werde ihn mit Sicherheit nicht vollkommen befriedigend auslegen können. Aber ich denke, den Grundgedanken, den wollen wir heute mitnehmen. Und genau das ist es. Dass dieses zukünftige Reich, wie auch immer es aufgebaut sein wird, nicht ewig bestehen wird, aber das Reich Jesu wird ewig bestehen. Und so wollen wir uns nun die Erklärung des Geheimnisses etwas nähern und den Text in drei Teile gliedern, drei nähere Erklärungen über das Tier. Erstens, in den Versen 7 bis 8 wird uns die Herkunft des Tieres beschrieben. Zweitens, in den Versen 9 bis 11 werden uns die 7 Köpfe des Tieres beschrieben. Und in den Versen 12 bis 14 werden uns die 10 Hörner des Tieres beschrieben. Und so wollen wir uns nun diesem Text widmen, mit dem Ziel, dass unsere Sehnsucht mehr und mehr geweckt wird nach Jesus, nach seiner Wiederkunft und nach seiner Herrschaft. Nun zum ersten Punkt, die Herkunft des Tieres. In Vers 8 heißt es, dort sagt der Engel, nachdem er Johannes gesagt hat, ich will dir das Geheimnis offenbaren, heißt es, das Tier, das du sahst, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Also der Engel weiß und setzt voraus, Johannes, das Tier, das du schon bereits gesehen hast. Und wir haben auch im Laufe der Offenbarung gemerkt, dass dieses Tier schon immer wieder vereinzelt aufgekommen ist, dass Johannes in der Offenbarung, in der Schau immer wieder schon das Tier gesehen hat, aber noch nicht so, wie er es jetzt hier sieht. Als Beispiel haben wir in Offenbarung 11 im Zusammenhang der zwei Zeugen, die in Jerusalem auftreten werden und getötet und auferstehen werden. Dort lesen wir in Offenbarung 11, Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und sie überwinden und sie töten. Hier haben wir die erste Schau oder das erste Mal, dass Johannes hier das Tier sieht. Und hier wird davon geredet, dass das Tier aus dem Abgrund heraufsteigt. Genauso wie in Offenbarung 17, Vers 8. Auch hier heißt es, und das Tier, das wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Das zweite Mal, wo uns das Tier begegnet, ist in Offenbarung 13. Hier haben wir etwas ausführlich, etwas mehr Informationen über dieses Tier. Und dort lesen wir, und ich sah aus dem Meer ein Tier heraufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe. Also hier wird uns das Meer beschrieben, das einerseits für die Heidenvölker stehen kann, also es wird ein heidnischer König sein, andererseits kann es auch die Unterwelt beschreiben, also aus dem Abgrund. Und das wird deutlich, also wenn hier immer wieder die Rede davon ist, dass das Tier aus dem Abgrund heraufsteigen wird, dann bedeutet es, er wird in einer dämonischen und satanischen Kraft und Autorität auftreten und regieren. Nun, wie ist es zu verstehen, wenn es hier heißt, dass dieses Tier war und nicht ist und aus dem Abgrund heraufsteigen wird? Also wie können wir diesen Vers verstehen? Und ich will bei der Offenbarung immer recht vorsichtig sein, weil es unzählige Auslegungen gab und gibt über gewisse Stellen der Offenbarung, unter anderem auch diese Stelle. Deswegen will ich vorsichtig sein, ich will einige Dinge sagen, wie dieser Text verstanden werden kann und dann wie ich ihn verstehe. Als Beispiel, es gibt einige, die versuchen, hier unter diesem kommenden Fürsten, dieses Tier, Kaiser Nero hineinzulegen. Also der frühere Kaiser Nero, er war, also er existierte mal, er ist aktuell nicht mehr und er wird wieder kommen. Irgendwie ein Wunder wird passieren und Nero wird aus den Toten auferstehen und dann wird er der Antichrist sein. Manche sagen, wird Napoleon sein. Und wir könnten eigentlich weitermachen und können auch sagen, es wird Hitler oder Stalin sein. Also wir merken, es ist keine haltbare Auslegung. Manche sagen wiederum, es ist das Römische Reich. Es existierte damals, dann gab es das Römische Reich eine Weile lang nicht mehr und jetzt existiert das Römische Reich in gewisser Weise in der Gestalt des Papstes. Also ist dieses Tier der Papst oder das Römische Reich. Es gibt auch wiederum Auslegungen, die der Ansicht sind, dass hier von Judas Iskariot die Rede ist. Und es gibt plausible Auslegungen. Bewundern oder ein Anhänger von zu werden. Das heißt, diejenigen, die nicht im Buch des Lebens stehen, die Ungläubigen, werden so überwältigt sein von dem Wunder, das sie sehen, auf dass sie dem Antichristen anhängen, sie ihm nachfolgen werden. Aber diejenigen, die im Buch des Lammes geschrieben sind, sie sind ja schon Nachfolger des Lammes. Das heißt, sie werden sich nicht verwundern, sie werden dem Tier nicht nachfolgen. Denn sie folgen ja schon dem Lamm nach. Sie bewundern das Lamm, sie beten das Lamm an. Aber die, die nicht im Buch des Lebens stehen, sie werden diesem falschen Messias, diesem Antichrist nachfolgen und ihn anbeten. Und der Antichrist, wir haben es bereits gesehen, wird auch mit diesem, oder der Satan wird mit diesem Spektakel, mit dieser Totenauferstehung, dem Lamm nachahmen. Wir lesen in Offenbarung 1, wie sich Jesus immer wieder offenbart, als Beispiel Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Am Ende von Vers 17 sagt Jesus, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was heißt es über das Tier? siehe, es war und ist nicht und wird aus dem Abgrund aufsteigen und ins Verderben gehen. Jesus war und starb und ist auferstanden und lebt in Ewigkeit. Das Lamm, der Antichrist, wird sein, wird nicht sein, wird aufstehen und wird wieder ins Verderben zurückgehen. Jesus Christus ist der wahre König, der wahre Herrscher, auf den wir warten. Dieser Antichrist, der kommen wird, und viele Antichristen, die schon waren, sie gehen alle ins Verderben. Aber Jesus wird kommen, um ewig zu herrschen. Und das ist so tröstlich für uns, bis die Könige kommen und gehen. Schröder kam und ging, Merkel kam und ging, Scholz kam und wird gehen. Also können wir durch jedes Land gehen, jeder König. Nebukadnezar kam und ging, Nero kam und ging, Caesar kam und ging. Jesus wird kommen und bleiben für alle Ewigkeit. Und auf diesen König warten wir. Und das soll uns Trost geben in der Zeit, in der wir leben, wo wir uns nach einem gerechten Herrscher sehnen. Er wird kommen. Er wird kommen. Nun in Vers 9 heißt es weiter, hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Mit diesen Worten will der Engel deutlich machen, um die folgenden Worte zu verstehen, brauchen wir ein Verständnis und eine Weisheit, die nicht von uns auskommt, sondern von Gott. Das heißt, jemand, der nicht an Gott glaubt, der wird diese Worte nicht verstehen. Der wird diesen Worten nicht Glauben schenken. Aber wir, wenn wir wiedergeboren sind, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann lehrt Gott uns durch seinen Heiligen Geist die Weisheit und die Erkenntnis, um die folgenden Verse zu verstehen. Auch wenn nicht alle Fragen geklärt werden, denke ich dennoch, dass der Grundgedanke der nächsten Verse etwas klar oder klarer werden kann für uns. Und dies führt uns zum zweiten Punkt, wo uns der Engel das Geheimnis offenbaren will. Und das ist die sieben Köpfe des Tieres. Was hat es mit den sieben Köpfen des Tieres auf sich? Verse 9 bis 11. Also hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Hier ist das, was Gott uns offenbaren muss, das, was Gottes Geist uns zeigen muss. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige. Fünf von ihnen sind gefallen. Der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Also hier wird uns von sieben Bergen berichtet, von sieben Königen. Und einige Könige davon sind nicht mehr, einer ist noch da und einer muss noch kommen. Nun, was will uns der Engel mit diesem Vers sagen? Was sind die sieben Berge? Nun, Rom wird als die sieben Hügelstadt bezeichnet. Das führt einige Ausleger dazu, hier Rom zu sehen. Dass damit die Stadt Rom gemeint ist und dass sozusagen der Antichrist dann in Rom oder über Rom herrschen wird. Es kann eine plausible Auslegung sein. Wir können aber auch sehen, dass in der Bibel sehr häufig Berge symbolisch für Macht und Größe und Stärke stehen. Als Beispiel, Gott selbst wird manchmal als Fels beschrieben, der ewig steht, als Fels zum Ausdruck seiner Macht und seiner Größe und seiner Herrlichkeit. Der Berg Zion wird uns oft des Öfteren im Alten Testament berichtet, von wo aus der Messias Herrschaft und Macht ausüben wird, auf einem Berg. Und so können wir auch diese sieben Berge symbolisch als mächtige Herrscher oder Königreiche bezeichnen, was der Text uns ja auch selber lehrt. Nicht wahr? Also der Engel sagt hier, die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind sieben Könige. Also wir müssen gar nicht sonderlich großartig spekulieren, wenn wir den Text einfach lesen. Der Engel legt schon aus, was die sieben Berge sind. Es sind sieben Könige. Sieben Königreiche. Und wichtig zu beachten ist hier, dass der Engel sagt, dass die Frau auf den sieben Bergen sitzt. Die Frau ist Babylon, das zukünftige Weltreich, das Weltsystem. Und dass die Frau auf den Bergen sitzt, soll beschreiben, dass sie in gewisser Weise von diesen Königen getragen wird, unterstützt wird. Oder dass diese Frau, die auf den Bergen, auf den Königen sitzt, Einfluss und Macht über diese Könige ausübt. Oder anders gesagt, der Grundgedanke von Babylon, das Weltsystem von Babylon, beeinflusst diese sieben Könige in gleicher Weise. Also diese sieben Könige, von denen hier die Rede ist, haben denselben Gedankengang oder den Grundgedanken von Babylon. Und was ist dieser Gedanke? Religiöse Verführung, wie wir es letzte Woche gesehen haben, Weltherrschaft an sich zu reißen und in gewisser Weise auch das Volk Gottes auszurotten. Aber wer oder was sind jetzt diese sieben Könige oder sieben Königreiche? Und hier will ich mich der konservativen und evangelikalen Auslegung von einigen Theologen anschließen, die sagen, dass sechs von diesen Königreichen in der Vergangenheit existiert haben und wir nur noch auf eins von diesen Königreichen warten. Fünf von diesen Königreichen, von denen der Engel sagt, sie sind gefallen, also die zur Zeit von Johannes nicht existiert haben, sind folgende Königreiche. Babylon, also das babylonische Königreich, Ägypten, Assyrien, Persien und Griechenland. Das sind die zur damaligen Zeit fünf größten Weltmächte, die in der Geschichte existiert haben. Und diese Königreiche existierten nicht mehr zur Zeit von Johannes. Aber der Engel sagt, eins von diesen Köpfen, einer von diesen Königen existiert immer noch. Und das ist Rom. Denn zur Zeit, wo Johannes diesen Brief geschrieben hat, war Rom die Weltherrschaft. Und Rom wurde damals Babylon genannt. Also sind wir schon bei sechs Königen. Aber was heißt es hier weiter? Der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Also der letzte König oder das letzte Königreich, das siebte Königreich ist noch nicht gekommen. Dieses Königreich war für Johannes noch in der Zukunft, aber auch für uns noch. Die ersten sechs Könige, also inklusive Rom, sind für uns Vergangenheit. Wir warten auf diesen letzten siebten König oder dieses letzte siebte Weltreich, auf dem die Hure Babylon sitzt. Und wenn wir diese Königreiche studieren, diese sieben Königreiche, Babylon, Ägypten, Assyrien, Persien, Griechenland, Rom und das zukünftige Reich, dann merken wir, dass wahrlich Babylon, diese große Hure, die auf diesen Königreichen sitzt, diesen einen Grundgedanken in sie hineingepflanzt hat. Jedes dieser sieben Königreiche strebt nach der Weltherrschaft. Jedes dieser sieben Königreiche verführt die Menschen, also religiös. Ziehen sie von dem lebendigen Gott ab. Und jedes dieser Königreiche suchte, das Volk Gottes zu vernichten. Und das soll uns deutlich machen, Babylon, diese große Hure, sitzt auf diesen sieben Königreichen. Ich hoffe, dies war einigermaßen verständlich für euch. Doch dieses letzte Weltreich, so will der Engel Johannes, aber auch uns zeigen, wird nicht ewig bestehen. Wir lesen am Ende von Vers 10, er muss eine kurze Zeit bleiben. Er wird nicht in der Ewigkeit bleiben, er wird eine kurze Zeit bleiben. Und wir kennen diese kurze Zeit insgesamt nur 3,5 Jahre. Ob er sich am Anfang der Drangsalszeit, am Anfang von den 7 Jahren schon zu erkennen gibt oder erst in der Mitte der Drangsalszeit, spielt keine große Rolle. In der Mitte der Drangsalszeit, also die letzten 3,5 Jahre, wo diese große Drangsalszeit auf dieser Erde herrschen wird, dort wird er sein wahres Gesicht zeigen. Es ist eine kurze Zeit, wo er auftreten wird, wo dieses Reich regieren wird. Vers 11 bekommen wir eine weitere Information, dass der letzte Fürst, der Antichrist, aus diesen sieben Königen in gewisser Weise hervorgeht. Hier heißt es, und das Tier, also der Antichrist, das war und nicht ist, er ist auch ein Achter und ist von den sieben und geht ins Verderben. Und ich verstehe den Text so, dass dieser Antichrist, der achte König, von den sieben kommt. Das bedeutet, er symbolisiert oder verkörpert all das, was die ersten sieben Könige oder die ersten sieben Königreiche charakterisiert haben. Er kommt von ihnen, er ist von ihnen. Und er wird ins Verderben gehen, wie die anderen sieben vor ihm. Er geht ins Verderben. Und wir sehen hier, Gott will deutlich machen, Gott will uns wirklich eintrichtern und aufzeigen, Liebe, Gemeinde. Die Welt, in der ihr lebt, ist verdorben. Und die Könige und die Königreiche, in der ihr lebt, sie sind verdorben. Aber sie werden nicht bestehen. Sie werden ins Verderben gehen. Setzt eure Hoffnung auf den König und auf das Königreich, der ewig lebt und das ewig Bestand haben wird. Darauf sollen wir heute Abend und unser ganzes Leben unsere Hoffnung setzen. Wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, dann wäre ich verzweifelt, was zurzeit sehr viele Menschen sind. Berechtigt, ohne Gott berechtigt. Also dieses Königreich, dieses zukünftige hat keinen Bestand. Als dritte und letzte Information will uns der Engel die 10 Hörner des Tieres etwas näher beschreiben. Die 10 Hörner des Tieres ab Vers 12. Also er hat von 7 Königreichen gesprochen, die sieben Köpfe. 5 von ihnen sind schon gefallen. Das eine war da, Rom. Auch das ist jetzt nicht mehr da. Und das eine kommt noch. Auf das warten wir. Und jetzt heißt es weiter in Vers 12. Und die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, die noch kein Königreich empfangen haben. Aber sie empfangen Gewalt wie Könige für eine Stunde mit dem Tier. Diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Also hier wird uns in gewisser Weise von 10 Hörnern berichtet. Und Johannes sieht hier etwas, was der Prophet Daniel hunderte Jahre zuvor exakt genauso gesehen hat. Und wir wollen ganz kurz in den Propheten Daniel hineinschauen, in das 7. Kapitel, wo Daniel Visionen bekommt über die 4 kommenden Königreiche. Das babylonische, das medopersische, das griechische und das römische Reich. Also 4 Königreiche sieht Daniel. Und aus dem 4. Königreich, aus dem letzten Königreich, wird der Antichrist heraufsteigen. Und dieser Antichrist wird 10, dieses Tier wird 10 Hörner haben. Wir lesen in Offenbarung 7, am Ende von Vers 7, oder lass uns den ganzen Vers lesen. Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein 4. Tier, schrecklich und furchtbar und sehr stark, und es hatte große eiserne Zähne. Es fraß und zermalmte, und das übrig gebliebene zertrat es mit seinen Füßen, und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm gewesen waren, und es hatte 10 Hörner. Also hier wird ein Tier beschrieben, das grausamer ist, also ein Weltreich, ein Fürst, das grausamer ist als alle Weltreiche zuvor. Und dieses Tier hatte 10 Hörner. Und Daniel war verwirrt, was hat es auf sich? Und dann erklärt der Engel ihm gnädigerweise, was es mit diesen 10 Hörnern auf sich hat. Das lesen wir dann in den folgenden Versen. Kapitel 7, Vers 20, aber dann vor allem Kapitel 7, Vers 24 aus dem Propheten Daniel. Dort sagt der Engel, und die 10 Hörner aus jenem Königreich, also das letzte babylonische Königreich, werden 10 Könige aufstehen und ein anderer wird nach ihnen aufstehen und dieser wird verschieden sein von den vorigen und wird 3 Könige erniedrigen. Also dieses letzte antichristliche Weltsystem Babylon wird 10 Königreiche, 10 Könige hervorbringen. Also es wird eine andere politische Weltherrschaft sein, wie wir sie heute kennen. Es werden in gewisser Weise 10 Einzelstaaten sein. in der Zukunft. Und aus diesen Staaten wird eine Person aufsteigen, der Antichrist, der über diese 10 Könige herrschen wird. Dieses Tier wird 10 Hörner haben. Also diese 10 Hörner sind 10 Könige. Und der Antichrist, er wird über diese 10 Königreiche regieren und herrschen. Das wird deutlich, wenn wir zurückgehen in die Offenbarung, wenn wir lesen, die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, die noch kein Königreich empfangen haben. Aber sie empfangen Gewalt wie Könige für eine Stunde mit dem Tier. Diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tier. Und hier wird deutlich, es sind 10 Könige und sie haben in gewisser Weise das gleiche Denken, das gleiche Denkmuster, die gleiche Ideologie, das gleiche Ziel wie der Antichrist. Und sie werden für eine kurze Zeit herrschen, aber sie werden ihre Autorität und ihre Gewalt dem Tier geben. Und der Antichrist wird in gewisser Weise über sie stehen und über sie herrschen, aber sie werden ein gleiches Ziel haben. Das wird aus diesem Text deutlich. Und was wird das Ziel von ihnen sein? Vers 14, diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Das ist das eine große Ziel des letzten Weltreichs Babylon. Und von diesen 10 Einzelstaaten oder Einzelländer unter der Herrschaft und Führung des Antichristen, sie haben ein Ziel, das Lamm zu vernichten. Nun, was genau bedeutet es? Ich verstehe es so, dass sie die Heiligen, die Gläubigen vernichten wollen. Als Saulus auf dem Weg nach Damaskus war, um die Christen zu töten, beziehungsweise sie gefangen zu nehmen, sie zu verfolgen, sie nach Jerusalem zu schleppen, begegnet ihm der auferstandene Jesus. Und Jesus sagt zu ihm in Apostelgeschichte 9, Vers 4, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul verfolgte Christen, Saul verfolgte die Gläubigen, die Heiligen, diejenigen, die sich zu Christus bekannten. Für Jesus ist es so, dass derjenige, der die Gemeinde Jesu verfolgt, Jesus selbst verfolgt. Und wenn es hier heißt, sie haben einen Sinn, mit dem Lamm Krieg zu führen, verstehe ich es so, sie wollen die Heiligen vernichten, sie wollen die Gläubigen vernichten. Und das haben wir doch auch in der sechsten Posaune gesehen. Dass das Tier alle Könige dieser Erde versammeln wird bei Harmageddon, um gegen die Heiligen Krieg zu führen. Sie wollen das Lamm vernichten. Und das tun sie, indem sie die Gläubigen vernichten. Und dann sammelt der Antichrist die Könige in Harmageddon zum großen Krieg. Und dann wird das Lamm kommen. Und seine Füße werden auf den Ölberg stehen. Und er wird den Antichristen und all die ganzen Könige vernichten. Das ist, was wir bereits studiert haben, aber auch was uns der Vers 14 sagt. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden. Denn er ist Herr der Herren und König der Könige. Sie werden Krieg führen mit dem Lamm, aber das Lamm wird sie überwinden. Und uns wird auch berichtet, wieso. Denn Jesus ist Herr der Herren und König der Könige. Wenn euch aufgefallen ist, im Studieren dieses Textes oder beim Lesen dieses Textes, ist immer wieder von den Königen die Rede. Also diese 7 Köpfe sind 7 Könige. Die 10 Hörner sind 10 Könige. Das Tier ist in gewisser Weise der Oberkönig. Und über Jesus wird gesagt, er ist der Herr von allen Herren. Er ist der König von allen Königen. Und Geschwister, diese Bezeichnung Herr der Herren oder König der Könige wird eigentlich im Alten Testament ausschließlich für Gott verwendet. Und so sehen wir, dass der Heilige Geist uns immer wieder neu vor Augen führen will, Jesus ist Jahwe. Jesus ist der lebendige und ewige Gott, der alles in seine Existenz gerufen hat, wo noch nichts war, der in diesem Augenblick alles am Leben erhält. Er ist derjenige, der jeden einzelnen König geschaffen hat, ihn an die Macht gesetzt hat und über ihn regiert. Christus ist Herr aller Herren. Kein König, der jemals regiert hat und der in diesem Augenblick regiert, regiert autonom. Kein Königreich und kein König, so anmaßend er auch sein mag wie Nebukadnezar, der sagt, ich, über mir gibt es niemanden, ich bin der Größte, über jedem Königreich und über jeden König, so groß und so mächtig er auch ist, ist immer noch der König der Könige und der Herr aller Herren, das Lamm. Und das müssen wir verstehen und uns immer wieder neu vor Augen malen. Und jeder König wird eines Tages vor dem König der Könige Rechenschaft ablegen. Und jeder Herr, ob es dein Meister ist, ob es dein Vorgesetzter ist oder sonst ein Herr, wird vor dem Herrn, der Herrn, Rechenschaft ablegen. Verstehen wir das? Sollte uns diese Wahrheit nicht dahin führen, für die Könige und für die Herren dieser Welt zu beten? Als Pastoren haben wir eine Verantwortung vor Gott und wir sollten gottesfürchtig die Herde hüten, denn wir werden eins Rechenschaft ablegen müssen. Vor dem Hirten aller Hirten. Aber die Könige und die Herren genauso. Jeder Mensch, aber die Könige und die Herren, die haben eine größere Verantwortung. Sie leiten und führen ganze Völker. Und wir sollten für sie beten, dass Gott ihnen gnädig ist, ihr Amt weise und gottesfürchtig auszuführen. Aber dieser Text will uns deutlich machen, auch der kommende König und die Könige sind unter dem König der Könige und unter dem Herrn aller Herren. Wir müssen immer wieder diese Parallele ziehen zu Psalm 2. Also Psalm 2 ist wahrscheinlich eines der Stellen des Alten Testaments, das am eindrücklichsten mit der Offenbarung in Verbindung gesetzt werden kann. Psalm 2, ich lese ab Vers 1. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander. Wieso? Gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Habe ich doch meinen König gesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Das ist Offenbarung 17, Vers 14. Sie werden sich versammeln, um mit dem Lamm Krieg zu führen. Und Gott sagt, und lacht und spottet und sagt, ich habe meinen König auf Zion gesetzt. Und Jesus wird kommen auf Zion. Und er wird sie vernichten. Und er wird regieren und herrschen. Aber Jesus wird nicht alleine kommen. Hier heißt es, und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Also wenn Jesus kommt, in seiner Herrlichkeit und in seiner Macht und in seiner Pracht, um zu richten und zu regieren, da werden mit ihm die Erlösten kommen. Die Heiligen, die Berufenen, diejenigen, die von Gott berufen wurden, das Reich zu erben. Diejenigen, die von Gott erwählt wurden, vor Grundlegung der Welt in Jesus Christus erwählt, um das Reich zu erben, um mitzuherrschen, um erlöst zu werden. Und die Treuen, das heißt diejenigen, die wirklich bis zum Schluss ausgeharrt haben, diejenigen, die Jesus Christus bis zum Schluss treu geblieben sind, werden mit Jesus mitkommen. Und wir werden mit ihm herrschen. Und ich hoffe sehr, vielleicht sind einige Fragen geklärt worden, die ihr hattet über diesen Text und die eine oder andere Frage dazugekommen. Ist okay. Bei mir sind auch noch nicht alle Fragen zu 100% geklärt. Aber ich hoffe sehr, dass wir eine Sache aus diesem Text mitnehmen konnten. Und zwar egal, welches Königreich aktuell regiert und egal, welches Königreich in der Zukunft regieren wird. Es hat keinen Bestand, aber das Königreich Jesu hat Bestand. Und wir sind Berufene und Auserwählte und sind aufgefordert, treu bis zum Schluss unserem Herrn Jesus Christus nachzufolgen. Und so möchte ich abschließend unsere Aufmerksamkeit auf einen kleinen Text im Römerbrief richten, der uns genau dazu ermutigen soll, treu zu bleiben bis zum Schluss. Römer Kapitel 13, die Verse 11 bis 14. Nachdem Paulus 13 Kapitel lang hohe Theologie aufgeschrieben hat oder aufschreiben lassen hat, sagt er, und dieses noch, also noch eine Sache, und dieses noch. Da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher als damals, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen, die Waffen des Lichts aber anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzuchthandlungen und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden. Das ist eine Ermutigung und eine Ermahnung für uns als Gläubige. Paulus sagt hier, und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. In gewisser Weise sagt Paulus hier, es ist Zeit aufzuwachen. Es ist Zeit aufzustehen. Wenn morgens um kurz vor fünf mein Wecker klingelt, dann habe ich erkannt und ich habe die Zeichen erkannt, dieses Zeichen, dieses Klingelns, es ist Zeit aufzustehen. Die Nacht ist fast vorbei, der Tag ist da, ich muss jetzt aufstehen. Paulus sagt, der Wecker hat geklingelt, die Nacht ist fast vorbei, es ist Zeit aufzuwachen und an die Arbeit zu gehen. Der Tag ist nahe, die Nacht, das Reich der Finsternis ist fast vorbei, der Tag ist nahe, der Tag von der Herrschaft Jesu Christi ist nahe. Paulus sagt vor 2000 Jahren, und dieser Tag ist näher als zu dem Zeitpunkt, als wir uns vor 10 Jahren bekehrt haben. Und wir befinden uns 2000 Jahre später weitaus näher an diesem gewissen Tag. Sollten wir nicht viel mehr darauf achten, was er hier zu sagen hat? Lass uns die Werke der Finsternis ablegen. Und die Waffen des Lichts anziehen. Waffen. Waffen bedeutet, wir befinden uns im Krieg. Wir befinden uns im feindlichen Land. Wir befinden uns im Kampf. Zieht die Waffen des Lichts an. Das heißt Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft, das Mahl des Herrn. Lasst uns anständig wandeln. Aufzuhören, Unsinn zu reden, in gottlose Gesellschaft zu sein, sich regelmäßig zu betrinken, zu fluchen. Hör auf mit diesen Dingen, wach auf, die Zeit ist nahe, aufzustehen und die Werke der Finsternis abzulegen, um heilig zu wandeln. Was sollen wir tun? Wir sollen Christus anziehen. Wir sollen Christus anziehen. wir sind schon in Christus und wir können immer wieder neu die Kleidung von Jesus anziehen. Wisst ihr, ich habe einen Kleiderschrank oder auch teilweise so einen öffentlichen Schrank, wie man den auch immer wieder nennt. Und da sind meine Kleider, meine Hemden und sonstige Dinge. Und ich gehe dorthin, wenn ich was anziehen will, und ich nehme das und ich ziehe es an. Wir haben geistlich gesehen einen Kleiderschrank. Die Dinge, die hier drinnen stehen, sind unser. Und wir können hier hingehen und wir können Christus anziehen und wir können sein Wesen und seine Person und seine Eigenschaften hier sehen. Wir sehen diese Dinge, wir lesen sie und wir beten dafür, dass Christus mehr und mehr Gestalt in uns annimmt. Das ist unser Auftrag, mehr nicht, bis er wiederkommt. Und dann werden wir in alle Ewigkeit in einem gerechten Königreich sein. Mögen wir alle uns wieder dort finden und ihn sehen, einander sehen, sündlos und vollkommen in alle Ewigkeit bei ihm zu sein. Amen.